Was verstehen wir heute eigentlich unter Sünde? Nun sagt ihr vielleicht, Andreas, die meisten von uns sind ja hier ohnehin alles Christen und wir wissen das. Nun, lass mich mal die Worte meines Bibelschullehrers zitieren. Er fragte, haben wir den Sündenfall wirklich verstanden? Nun, ich denke, Sünde ist heute ein Begriff, der so vielfältig verstanden wird, dass wir zu den Ursprüngen zurückgehen müssen, um wirklich sagen zu können, zu verstehen, was ist das Wesen der Sünde, wenn wir als Christen, die sich auf die Bibel berufen, von Sünde reden. Deswegen habe ich die Predigt, die Botschaft mit dem Titel betitelt, das Wesen der Sünde. Nun, wir kennen zum Beispiel Verkehrssünder. Ja? Natürlich wissen wir, das ist ja nicht das, worum es tatsächlich geht, wenn Christen sich versammeln und über Sünde reden. Oder wir kennen Umwelt- und Klimasünder. Auch das ist es sicherlich nicht, worüber wir reden. Vielleicht kennt ihr den Begriffe wie Todsünde oder Jugendsünde. Und alles ist immer etwas, was in seinem Bereich irgendwo hineinfällt und in irgendeiner Art und Weise etwas Schlechtes ist. Dann sagen wir, ein Verkehrssünder fährt zu schnell. Er hat sich also dem Verkehrsgesetz widersetzt und muss dafür ein Bußgeld bezahlen. Also er muss es büßen. Aber das ist doch erstmal nichts Schlimmes. Und inwiefern ist Sünde überhaupt schlimm? Und warum bringt Sünde denn eigentlich in die Hölle, wie Luther sie nannte, diesen Ort der ewigen Verdammnis, von dem wir überzeugt sind, dass es sie gibt? Und ich will da überhaupt keinen Abbruch tun. Und es gibt genug Grund, sich davor zu fürchten, denn es ist kein schöner Ort, mit Sicherheit nicht. Aber ich möchte mit euch heute einen Weg zurückgehen, dort, wo die Sünde begann, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was ist es überhaupt, wenn Christen von Sünde reden? Und ich möchte euch fragen, als Gemeinde, habt ihr den Sündenfall wirklich verstanden? Und wenn nicht, dann hoffentlich ab heute. Wir werden uns erstens anschauen aus 1. Mose 3, wo kommt der Gedanke der Sünde überhaupt her? Was liegt diesem Gedanke zugrunde? Dann werden wir uns als zweitens die Konsequenzen, die Folgen der Sünde anschauen, warum sie so drastisch sein sollten und müssen und es nicht anders geht. Und das dritte ist, was ist der Ausweg aus der Sünde, aus diesem ganzen Problem? Lasst uns dabei das Kapitel 3 aus 1. Mose lesen. Ich werde es aber nicht am Stück lesen, sondern immer noch Punkt für Punkt, also immer etwas Stückchen weiter. Nun hört die Geschichte, die Mose uns schreibt, die Gott ihm als die wahre Geschichte gezeigt hatte. Und wir wollen in 1. Mose Kapitel 3 die Verse 1 bis 6 lesen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum ist, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Gut, die Geschichte ist im Allgemeinen relativ bekannt in unserer nachchristlichen Gesellschaft. Da sind Adam und Eva, übrigens hieß sie damals nicht Eva, sondern Isha. Und das ist tatsächlich von Bedeutung, weil die Namen immer eine Bedeutung haben. Dazu werden wir später kommen. Also diese Aram und die Isha, die saßen dort im Garten und haben sich ihres Lebens gefreut mit Gott, bis die Schlange kam und sagt, stimmt es, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nicht von den Bäumen im Garten essen? Und das stimmte natürlich nicht, denn Gott hatte ihnen alles gegeben, außer diesen einen Baum, der in der Mitte des Gartens war und der Baum der Erkenntnis genannt wird. Von ihm sollten sie nicht essen. Nun, der Satan stellt hier mit dieser Frage Gottes Wesen, sein gütiges Wesen, sein liebendes Sorgen für den Menschen in Frage. Er sagt nämlich dann weiter, ihr werdet nicht sterben. Denn Gottes Androhung war, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Gott gebot dem Menschen, das ist Kapitel 2, Vers 16 und 17, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und nun haben sich Adam und seine Frau Isha erst einmal daran auch gehalten. Aber die Schlange kommt und sagt, das ist nicht so. Denn Gott weiß, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und das müssen wir im Auge behalten, wenn wir vom Wesen der Sünde reden. Von dem, was es heißt, etwas anderes zu tun, als das, was Gott will, als das, was Gott geboten hat. Denn im Grunde genommen geht es bei Sünde immer darum, Gott hat eine Richtschnur, ein Gebot gegeben, das Leben zu leben. Und wenn der Mensch sich diesem nicht unterwirft und das nicht tut, dann sündigt er. So wie wir bei dem Verkehrssünden dem Gesetz des Landes bezüglich des Verkehrs uns widersetzt haben. Und dann nennt man das Verkehrssünde. Der Satan in Form einer Schlange sagt also er stellt Gottes gütigen Wesen, seine Liebe in Frage. Es ist ein Angriff auf Gottes Identität und auf Gottes Art. Ein Misstrauen wird gesät und er sagt dem Menschen, du wirst sein wie Gott. Und wisst ihr, das Problem an dieser Geschichte ist, ein bisschen anders als viele Christen es glauben, das war noch nicht mal eine Lüge. Denn nachdem sie gegessen hatten, sagt Gott zu sich, wir glauben an den dreieinen Gott, und er sprach, Vers 22, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Der Mensch ist geworden wie wir. Okay, jetzt könnte man einhaken und sagen, Moment, der Mensch ist nicht wirklich geworden wie Gott, oder? Oder kann jemand alles? Gott, sagen wir, kann alles. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Und wenn wir die guten Eigenschaften Gottes nehmen, dass er geduldig ist, dass er gnädig ist, dass er voller Güte ist, auch dass er gerecht ist oder dass er freudig ist, all diese wunderbaren Dinge, kann man sie wirklich so auf den Menschen projizieren und sagen, schaut mal, der Mensch ist geworden wie Gott? Hier müssen wir darauf achten, was ist dieses Konkrete, in dem wir Gott gleich geworden sind. Und das ist das Problematische an dem Konflikt zwischen Gott und Menschen insgesamt. Denn die Schlange sagte zu ihnen, Gott weiß, dass ihr sein werdet wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und später sagt Gott, er ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Warum ist es schlimm, zu wissen, was gut und was schlecht ist? Okay, hier müssen wir einmal kurz einhaken und sagen, hier geht es nicht um ein informatives Wissen. Es klingt in unseren deutschen Übersetzungen und in der deutschen Sprache tatsächlich so an, als würde man lediglich eine Information jetzt mehr haben, um zu wissen, was gut und schlecht ist. Dem ist aber nicht so, denn vorher hat Gott auch gesagt, was gut ist, was der Mensch tun sollte, den Garten bebauen, über die Tiere liebevoll herrschen und sie versorgen. Das war sein Auftrag unter anderem an die Menschen. Und Gott hat dem Menschen auch gesagt, was nicht gut ist. Und das eine Beispiel, das wir aus dem Garten Eden haben, ist, da war der Mann alleine und Gott sagt, das ist nicht gut, dass der Mann alleine ist, der Mensch. Ich will ihm eine Hilfe machen und er machte die Frau dazu. Bekannt als Eva, damals hat Adam ihr den Namen Isha gegeben. Gott hat also, ich will es abkürzen aufgrund der Zeit, da sind noch viele Wahrheiten dahinter, aber Gott hat den Menschen nie autark gemacht, dass er von sich aus absolut vollkommen ist und alles weiß und kann, was er braucht. Sondern Gott hat den Menschen von Anfang an von ihm abhängig gemacht. Er sagte, was gut und schlecht ist, was gut und böse ist, und der Mensch übernahm es und lebte für Gott, zu Gottes Verherrlichung. Das ist der Zweck, weshalb Gott den Menschen geschaffen hat. So wie wir immer einer Sache, die wir bauen als Menschen, die wir erfinden, einen Zweck geben, so hat Gott seiner Schöpfung einen Zweck zugedacht. Und der Mensch als das Wesen, das Gott ähnlich ist, sollte Gott verherrlichen dadurch, dass sie Einigkeit lebten und das Wesen Gottes untereinander auslebten und damit Gott verherrlichten. Und nun war das Problem, dass der Mensch begonnen hat zu sagen, ich entscheide selbst, was gut und böse ist. Das war das Grundproblem dieses Sündenfalls. Hier geht es nicht um einen Informationszugewinn. Hier geht es darum, dass der Mensch Gott gleich sein will und damit Gott seinen Thron streitig macht und sagen wird, ich bestimme, was gut und böse ist, weil ich jetzt weiß, was gut und böse ist. Und das war das wesentliche Problem. Stellt euch einmal vor, in einem Land, in dem ein König regiert, da steht so ein anderer kleiner Mann daneben auf, stellt sich vor den König und sagt, König, ich weiß, wie man dieses Land regiert und ich mache das jetzt und du nicht mehr. Und wenn der auch noch eine Armee hinter sich hat, welcher Präsident wird dann sagen, oh, okay, dann mach das mal. Es gibt Krieg und das ist immer ein Grund für Krieg. Und das ist überall in unserer Welt genau das gleiche Problem, selbst in der Beziehung zwischen zwei Menschen. Wenn Kinder sagen, ich weiß, was für mich gut ist, sagen die Eltern, der ist wieder in seiner Pubertät. Und alle Großen sagen sich, na, der ist noch jung, der weiß noch gar nicht viel vom Leben. Aber der Teenie, der glaubt schon mittlerweile zu wissen, was für ihn gut und schlecht ist. Er entscheidet selbst und es kommt zum Konflikt. Nun klar können wir in gewisser Weise damit umgehen und wir bekriegen uns nicht gleich alle automatisch. Aber das ist das Wesen des Problems, dass der Mensch sich jetzt auf Gottes Stelle stellt und sagt, ich bestimme für mich selbst und ich will nicht mehr autark von Gott sein. Damit hat der Mensch sich zu einem Gegenspieler von Gott gemacht. Und das ist das Problem der Sünde. Statt dass der Mensch sagt, ich werde Gott weiterhin verherrlichen, sagt er jetzt, nachdem er selbst entscheidet, was gut und schlecht ist, ich werde mich verherrlichen. Ich entscheide, was für mich gut und schlecht ist. Und mal ehrlich, wie oft entscheiden wir im Alltag nicht nach der Frage, was will Gott und was verherrlicht ihn, sondern vielmehr, was bringt es mir, wenn ich das tue? Bringt es mir was oder nicht? Tut es mir gut oder tut es mir nicht gut? Das ist die Entscheidung, die wir bis heute fast immer fällen. Ich entscheide selber, was für mich gut und schlecht ist, danach lebe ich und ich frage Gott nicht. Nun, das Problem dabei ist, dass der Mensch an dieser Stelle nicht mehr mit Gott zusammenleben kann. Nun ist die Frage, was ist die Konsequenz dieser Sünde? Wenn der Mensch sich gegen Gott auflehnt, kann er dann noch in Gottes Gegenwart in seinem Garten sein? Nun, kein Rebelle wird in einem Land geduldet, wenn er sich gegen die Landesherrschaft aufbäumt. Man wird ihn beseitigen. Entweder töten oder vielleicht darf er ins Konzil. Exil, genau. Vielleicht darf er ins Exil. Oder er flieht selbst. Das geht nicht. Und so hat Gott gesagt, der Mensch muss aus diesem Garten Eden raus. Und die Konsequenz war aber erstmal eine andere. Gott hatte ihnen angedroht, wenn du von dem Baum isst, dann musst du sterben. Und ich möchte auszugsweise weitere Verse lesen. Gott sucht Adam und Isha, später Eva, auf und sie schieben die Schuld einer auf den anderen. Ja, der Mann sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, hat von der Frucht genommen und ich aß. Die Frau sagt, die Schlange hat mich verführt. Sondern was ist jetzt die Konsequenz? Ab Vers 14, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Aber hier wendet sich jetzt Gottes Fluch auf den Satan direkt. Er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, das heißt deinem Nachkommen, und ihrem Samen, also ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu der Frau sprach Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Eigentlich heißt es ja, die Schwangerschaften mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du zurückkehren. Ich will auf diese Einzelheiten dieses Fluches, den Gott der Schlange, die hier den Satan verkörpert und den Menschen gab, nicht eingehen. Aber es waren einige Dinge, die Gott ihnen als Strafe, möchte man sagen, oder als Fluch weitergab. Nun, bekanntlicherweise mussten sie nicht sterben. Oder? An dieser Stelle sagt Gott tatsächlich auf einmal nicht, ihr müsst jetzt sterben und dann fallen sie beide tot um. Und das ist natürlich eine Diskrepanz in der Geschichte. Und dann können wir nicht sagen, der Schreiber damals hatte vergessen, wie er die Geschichte angefangen hat. Das wäre seltsam. Warum müssen sie auf einmal nicht sterben, obwohl Gott es vorher angedroht hat? Nun, zum einen möchte ich auf den geistlichen Tod eingehen und zum anderen auf den leiblichen Tod. Und es gibt tatsächlich einen zweifachen Tod, den sie sterben mussten. Von dem leiblichen Tod wissen wir alle, jeder muss irgendwann sterben. Nun könnte man vielleicht sagen, gut, sie sind nicht sofort gestorben, aber irgendwann mussten sie dann doch sterben. Von dem geistlichen Tod, also diese Beziehung mit Gott, die das ewige Leben beinhaltet, waren sie in der Tat augenblicklich getrennt. In dem Moment, wo sie sagten, Gott, du bist nicht mehr unser Gott, sondern wir sind jetzt selbst Gott und entscheiden für uns, was gut und schlecht ist, indem sie sich selbst ein eigenes Reich aufgerichtet haben und zu Widersachern Gottes gemacht haben, waren sie von dem geistlichen Gesichtspunkt her von Gott sofort getrennt. Und diese ewige Trennung von Gott bedeutet automatisch auch örtlich voneinander entfernt sein. Sprich, sie konnten und durften nicht mehr bei Gott in diesem Garten Eden sein. Und kein Mensch kann später nach seinem Tod im Himmel bei Gott sein. Wie kann er als Rebelle, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, mit ihm leben? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und bis heute lehnen wir uns jeden Tag und jeden Tag wieder neu auf gegen den Willen Gottes und entscheiden selbst, was es mir bringt, was ich will, was für mich gut ist oder was für mich schlecht ist. In dieser Ort, den Gott ursprünglich für den Satan gemacht hat, der sich vor dem Menschen auch Gott gleichgestellt hat. Also der Mensch war nicht der Erste, der sich Gott gleichgestellt hat, sondern der Satan ist ursprünglich der höchste geschaffene Engel von Gott gewesen. Mit der größten Herrlichkeit, auch am Lateinischen bekannt unter dem Namen Luzifer. Und er hat sich Gott gleich gemacht und wurde deswegen von Gott verstoßen. Und für ihn hat Gott die Hölle gemacht, den Ort der ewigen Abwesenheit und Verdammnis von Gott. Und das wird ein schrecklicher Ort sein, auch wenn wir die Details der Hölle nicht kennen. Und da der Mensch nun einmal auf Satan gehört hat, hat er sich zum Nachfolger Satans gemacht und kommt genau dorthin. Und deswegen ist es berechtigt, Angst vor der Hölle zu haben. Und es gibt keinen Grund zu glauben, es gäbe sie nicht, außer den einen, dass wir es nicht glauben wollen oder es einfach glauben, alles sei ohnehin nur materiell und das Ganze gäbe es nicht. Aber dazu möchte ich heute auch nichts sagen. Das Problem ist, sie mussten von Gott weg. Und das Problem, in dem Adam und seine Frau sich jetzt befanden, brauchte eigentlich einen Ausweg. Sie waren ziemlich hoffnungslos. Es gab für sie keine Chance mehr. Es hätte jetzt noch kommen können, dass sie vom Baum des ewigen Lebens gegessen hätten und dann hätten sie ewig gelebt und dann würden sie ja ewig Rebellen gegen Gott sein. Nun aber sagt Gott, sie sollen aus diesem Garten raus, damit sie nicht auch noch von dem Baum essen. Und ich möchte etwas über den Ausweg sagen, weil dieser Ausweg aus diesem Dilemma, in dem Adam und seine Frau sich befanden, wirklich die herrlichste Seite von Gott zeigt. Das, was mir persönlich immer am allerwertvollsten ist und wo ich am meisten drüber staune und jeden Tag neu. Wenn wir jetzt, und ich habe nicht die Zeit, um mit euch das so genau durchzustudieren, aber wenn wir jetzt einmal genau schauen, was in diesem Fluch Gottes alles mit enthalten ist, muss uns auffallen, dass bevor Gott den Menschen verflucht mit all den Strafen, gibt er ihm ein Versprechen, eine Hoffnung, eine Lösung. Vorher noch. Und das ist das Erstaunliche, dass ein Gott sagt, du hast dich mir zum Rebellen gemacht, du hast dich zum Gott gemacht und das geht gar nicht. Aber ich will nicht, dass du verloren gehst. Aber wie kann Gott mit jemandem zusammenleben, der ihn nicht mehr anerkennt als Gott und Herrscher? Und im Reich Gottes sein eigenes kleines Reich aufbaut. Jeder von uns im übertragenen Sinne baut sein eigenes Reich jeden Tag neu. Wir versuchen alles so zu machen, dass es uns passt, dass es für uns gut ist. Er sagt hier zu der Schlange, der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nur das ist ein bisschen ein Bild, das man sicherlich deuten muss. Aber entscheidend ist, und darauf möchte ich mich heute beschränken, es wird einer kommen, der von dem Satan und seiner List frei machen wird. Es wird ein Nachkomme von der Frau sein, ein menschlicher Nachkomme. Und er wird retten. Er wird tatsächlich retten. Und ihr ahnt es, ihr wisst es, das ist Jesus, den Gott dort schon verheißen hat. Er hat seinem Rebell gesagt, ich werde selber Mensch werden. Jesus, die zweite Person der Gottheit, wird Mensch werden. Und ich werde die Schlange besiegen, den Teufel besiegen. Und ich werde euch frei machen von diesem Irrglaube, von dieser Last, dass ihr euch von mir abgewandt habt und von alleine nicht mehr zurück könnt, weil ihr jetzt eine andere DNA habt. Geistlich, eine andere DNA. Nun, wir brauchen einen Retter. Um es besser zu verstehen, möchte ich kurz das Wort Gerechtigkeit erklären, denn das hat eine große Bedeutung in diesem Ganzen. Gott ist gerecht. Und das ist eine Eigenschaft Gottes, die wir nicht umgehen können. Auf der einen Seite finden wir alle Gerechtigkeit gut, aber auf der anderen Seite bedeutet Gottes Gerechtigkeit auch, dass wir dieser Gerechtigkeit nicht gerecht werden. Gerechtigkeit hat nichts mit gleichmäßiger Verteilung zu tun oder dass man sich etwas verdient und entsprechend seines Lohnes bekommt. wenn in einem Land, wenn jemand von euch vor Gericht kommt, dann werdet ihr ja alle nach einem Gesetz gerichtet. Und entsprechend des Urteils vom Richter fällt es dann entweder, er ist gerechtfertigt, das heißt, er ist nicht schuldig geworden, oder er wird für schuldig gesprochen. Das sind die zwei Unterschiede, die es gibt. Und in der Tat ist diese Rechtfertigung, das heißt, du hast nach dem Gesetz gelebt, das, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht, wenn sie von Gerechtigkeit spricht. Gerecht ist der, der nach dem gelebt hat, was Gott für gut und für schlecht genannt hat. Also wer das als gut und schlecht in seinem Leben nimmt und danach lebt, der ist gerecht. Aber nun ist keiner gerecht. Und wie können wir auf der einen Seite sowohl Gottes Gerechtigkeit erfüllen, aber auf der anderen Seite gleichzeitig Gottes Gerechtigkeit nicht umgehen? Denn die kann man nicht umgehen. Und hier kommt das Konzept der Stellvertretung ins Spiel. Stellvertretende Rechtfertigung. Das ist das, wofür Gott seinen Sohn versprochen hat, Jesus Christus. Er kam auf diese Erde. Er lebte gerecht, weil er Gott war, genau das, was Gott entspricht. Und er hätte nicht sterben müssen. Aber er nahm sozusagen die Strafe, die wir als Menschen haben, auf sich und starb am Kreuz für unsere Sünden. Das heißt, er hat stellvertretend unsere Sünden bezahlt, mit dem Tod bezahlt, so wie es gefordert war. Und wir kriegen von ihm die Gerechtigkeit, die er gelebt hat. Und damit ist auf der einen Seite Gottes Gerechtigkeit erfüllt, dass die Sünde bestraft wird, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit geschaffen, dass der Mensch gerettet wird, indem in diesem Fall eine Stellvertretung stattfand, stellvertretender Tod und ein Übertragen der Rechtfertigung auf den Menschen. Und das kündigte Gott damals, noch bevor er dem Menschen seine Strafen sagte, seinen Fluch, kündigt Gott bereits an, weil er nicht will, dass der Mensch verloren geht, dass er in diese Hölle kommt. Und das ist so das Wunderbare und wir nennen es Gnade. Gnade, weil der Mensch es nicht verdient hat. Welcher König auf dieser Erde wird seinen eigenen Sohn sterben lassen anstelle des Rebellen, der ihm den Thron streitig macht? Sorry, ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn er das macht, dann würden wahrscheinlich seine Anhänger ihn vorher töten, damit das nicht passiert. Das macht keiner. Und das ist die Herrlichkeit, die wir in Gott sehen, in diesem, dass er nicht will, dass der Mensch mit dem Teufel zusammen in der Hölle ist, sondern er soll gerettet werden. Gott sagt, ich werde meine Gerechtigkeit nicht aufgeben. Er kann nicht seine Gerechtigkeit aufgeben. Wie könnte er? Dann wäre er nicht Gott. Der Mensch muss seinen gefallenen Zustand erkennen und auch Buße darüber tun. Und das ist das Mittel. Jetzt fragen wir uns, wie kommt es dazu? Was ist das Mittel, das wir in der Hand haben, um von dieser Gerechtigkeit Jesu profitieren zu können? Und das Mittel ist Glaube. Nicht das Gesetz erfüllen. So viele Religionen und auch christliche Strömungen bemühen sich darum, das Gesetz Gottes, und sie legen es immer wieder unterschiedlich aus. Wir haben ein Gesetz, Gott sagt, er ist so und so, und wir versuchen das zu erfüllen. Und was sie in Wirklichkeit wollen, ist nicht sich selbst aufgeben, um wieder nur nach Gottes Gut und Böse zu fragen, sondern sie wollen lediglich die Konsequenz irgendwie weghaben, indem sie versuchen, das zu tun, was Gott sagt, und dann im Herzen tief innen immer noch ihr eigenes Reich aufbauen. Wir wollen eine Errettung von der Konsequenz, nicht eine Errettung von unserem sündigen Wesen als solche überhaupt. Und das Mittel ist also nicht, dass wir ein Gesetz oder Gebote erfüllen. Das Mittel, durch das wir diese stellvertretende Rechtfertigung bekommen können, ist der Glaube. Und das haben wir heute auch bei der Taufe abgefragt. Glaubst du das? Und die Taufe ist nicht ein Zeichen dafür, dass jemand eine gewisse Heiligungsstufe erreicht hat, dass jemand gut genug ist oder irgendetwas dergleichen. Sie ist ein Zeugnis dafür, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und er kam, um für meine Sünden zu sterben, also meinen verdienten Tod auf sich zu nehmen, stellvertretend, damit ich wiederum seine Gerechtigkeit angerechnet bekomme, also dass sie mir zugerechnet wird. Das ist der Glaube, durch den wir das Ganze bekommen. Und das wiederum spricht von Gottes Güte und Gnade. Gnade, weil er es uns so völlig unverdient gibt, und Güte, weil er uns obendrauf so viel Gutes gibt. Nicht nur, dass er sagt, okay, dann brauchst du jetzt nicht in der Hölle schmoren, du kannst im letzten Winkel des Gartens noch oder des Himmels leben, sondern er sagt, du gehörst jetzt in meine Familie. Jesus Christus, du glaubst an ihn, er ist mein Sohn, du bist mein Sohn, meine Tochter und wir werden gemeinsam eins sein, eine Familie. Was kostet es? Dein eigenes Ich-Leben. Das heißt, du kannst nicht weiter Rebell sein und selbst entscheiden, was gut und böse ist. Du musst dich verleugnen. Dein eigenes Reich auf dieser Welt, möge es noch so klein sein, nicht mehr bauen und von der Selbstsucht und Selbstverherrlichung zu Gottes Verherrlichung gehen. Für ihn leben, das, wozu Gott dich gemacht hat. Und nicht für dich, sondern für Christus zu leben, bedeutet tatsächlich nicht, schlechter dran zu sein. Denn für diesen Gott zu leben, der dich geschaffen hat und dich besser kennt als du selbst, da kommt viel mehr Herrlichkeit raus. Denn er wird doch niemals zu deinem Bösen irgendetwas von dir wollen. Wenn er bereit war, seinen Sohn zu geben für dich, den Rebellen, dann können wir uns doch freuen, einem solchen Gott hingegeben zu sein und ihn danach zu fragen, was ist gut, was ist schlecht. Und genau das will ich tun. Und ich möchte euch alle ermutigen, genau das zu tun. Und ich möchte an dieser Stelle mit dem Taufspruch enden, der das so schön zusammenfasst, eben aus 2. Korinther, die Verse 14 und 15, 2. Korinther 5, Verse 14 und 15, die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle, man könnte hier vielleicht in Klammern hinzufügen, sich selbst gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, und hier führt er diese Klammer auf, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Und dazu möchte ich euch ermutigen, für den zu leben, der für euch gestorben und auch verstanden ist. Amen. Lasst uns zum Schluss noch einmal beten und dann werden wir weiter im Programm gehen. Himmlischer Vater, danke für deine große Barmherzigkeit. Danke für deine Gnade und dass du uns liebst. Hilf uns, jeden Tag neu zu erkennen und zu verstehen und auch zu glauben, dass das, was du für uns gedacht hast, den Plan, den du für unser Leben hast, dich zu verherrlichen, bei weitem besser ist, als das, was wir glauben, zu wissen, was gut und schlecht für uns wäre. Hilf uns, dich zu ehren in allem, weil dein Segen umso besser ist, viel mehr, als was immer wir selbst uns aufbauen könnten. Und das ewige Leben in der Herrlichkeit bei dir wird nochmal alles toppen. Dankeschön. Amen.